Prominenteste, die ist im Moment gerade in Stuttgart, war lange in München. Und dann gehst du nach Berlin, auf einmal fängt da ein Frank Castorf an der Volksbühne und ein Kriegenburg und ein Martala und ich habe sowas noch nie gesehen. Parallel war eben dieses DT-Ensemble. Und das ist meine Prägung, so wie andere Ältere eben Benno Besson geprägt sind oder Jüngere eben von der Schaubühne von Thomas Ostermeier geprägt sind. Und man muss als junger Schauspieler oder junge Schauspielerin, das eine ist, dass man das Handwerk alles raufzieht, was geht, alle Menschen beobachten, alle Menschen nachspielen, selber wissen, wer man ist. Das andere ist, sich mit allen Moden befassen, die da sind.
Haben Sie genau das zum Beispiel als Kind immer schon gemacht? Das ist immer der Klassiker, dass man auf Geburtstagsfeiern den Opa nachgeahmt hat oder so.
Mit Schauspielern nichts am Hut. Ich war Sportler. Ich wollte Sportler werden. Und dann war das mit 16, war klar, dass das nicht geht. Und dann habe ich diese Welt. Also ich habe mich ja noch ein Jahr vorher lustig gemacht über einen Kumpel, der Schauspieler werden wollte. Da habe ich gesagt, das ist kein Beruf, werd Schlosser oder so, aber Schauspielerei. Das waren ja damals, unsere Helden waren ja diese Actionstars, Willis, Stallone. Und dachte, das sind Sportler eigentlich, die vor der Kamera irgendwie Macker spielen. Das ist kein Beruf. Dass es Schauspielschulen gibt, dass es unzählige Theater gibt, das habe ich alles erst ab dem Moment begriffen, wo ich mich dafür interessiert habe.
Also ich versuche jetzt gerade wieder festzuhalten, dass Sie würden also sagen, jemand, der jetzt Schauspiel macht, einfach immer spielen. Trotzdem die Frage, ich meine, wenn man bei Ihnen das durchliest, wirkt das alles so geradlinig, ja? So Schauspielschule, Theaterengagements, Fernsehrollen, Kinofilme, eigene Kinofilme, das wirkt alles so ideal eigentlich, ja? Aber jetzt so Schauspiel, es gibt bestimmt auch Schauspieler, Schauspielerinnen, die vielleicht dann irgendwann merken, ich bin zwar gut, aber es reicht nicht. Also gab es bei Ihnen zum Beispiel den Punkt, dass Sie ans Aufgeben gedacht haben? Wahrscheinlich nicht, wenn ich die Biografie lese.
Ja, doch, 20 Jahren war dieser Knick in der Theater, also wo ich mit dem Theater müde war, das war so 2001 war diese Nummer in New York, diese schreckliche Katastrophe, 9-11, und das hat bei mir so über so eine ziemlich direkte Wendung, wir machten gerade ein Stück über Religionskriege in der Reformation hier in Schweden, da gab es ja auch so eine Lutherfigur, Meister Olof, und da spielte ich sozusagen den Münzer, also den Terroristen, und dann passierte das und das löste bei mir so eine Kette aus, dass ich sagte, so kann ich kein Theater mehr machen. Diese Verabredung, wir verändern das System, das kriege ich nicht mehr hin. Und musste mein Geld verdienen. Und dann gab es eben für mich erstmal nur Fernsehen. Und das war im Nachhinein aus heutiger Sicht ein Riesenglück, weil ich auf mich so allein geworfen war. Du stehst dann irgendwo am Set, die Leute interessieren sich null für dich. Die wissen nicht, was du da in Frankfurt am Theater und Berlin als Student gemacht hast. Du bist einfach ein Pepe, der relativ zügig seinen Text liefern soll und am besten innerhalb von einem Take, weil man hat immer die Uhr laufen und es geht nicht um dich. Also sieh zu. Und das war eine ganz seltsame, harte Schule, weil es war nicht so richtig hart. Es war so, also ich war 3-4 Jahre für niemanden interessant. Ich habe einfach nur meinen Beruf gemacht. Ich habe irgendwelche Drehbücher gekriegt für die ARD, ZDF, immer kleine Rollen, bin dahin, habe meinen Text gelernt, habe versucht immer beim ersten Angebot schon so zu sein, als wäre es Premiere. Und dieser ganze handwerkliche Kram, der ist letztlich die Basis geworden für alles, was danach kam, wo das Theater wieder zukam, Kino dazukam, waren diese 3-4 Jahre beim Fernsehen. Eine damals sehr prominente Kollegin ist schon verstorben, hat dann irgendwann zum Regisseur gesagt, ich war im Anspiel, also die Kamera war auf sie war sehr berühmt und ich hatte meine Szene schon gespielt sozusagen. Und dann hat sie zum Regisseur gesagt, der soll nicht spielen, der soll seinen Text kalt sagen. Und ich war A, total enttäuscht, weil ich die eigentlich ganz toll fand, und B, war ich so, okay, das ist echt beinhart, und habe den Text dann so aufgesagt. Und dann, das war gut, junger Mann. Und dann ging sie so weg, aber das war eine super Schule.
Aber Sie haben in der Zeit, haben Sie gesagt, es war wie so ein Neuanfang, höre ich raus, da so vor 20 Jahren, viel gedreht, Ihr Gesicht wurde immer bekannter. Ich muss trotzdem mal die Frage stellen, weil ich den Film Das Leben der Anderen sehr mag. Und Sie haben erzählt, Sie waren sogar nur 2 Drehtage da. Ja. Ihre Rolle ist auch trotzdem erinnerungswürdig, absolut. Und Sie haben mit Ulrich Mühe gespielt. Da wollte ich mal wissen, wie das war. Weil Sie haben jetzt ja mit seiner Tochter Anna Maria Mühe gespielt. Also wie war die Zusammenarbeit mit Ulrich Mühe? Wie waren diese 2 Tage?
Er war sehr streng. Also das ist ja immer Ökonomie, dass man guckt, so viele Szenen wie möglich an einem Tag reinholen. So war da klar, das sind nur 2 Drehtage. Ich glaube, es waren 6 Szenen. Und Ulrich Mühe war sehr streng in den Szenen. Und in den Pausen habe ich ihn nicht zu fassen gekriegt, was vielleicht genau von ihm so gemeint war. Das würde man jetzt so posthum, kann man das nur vermuten. Es war dann nur, irgendwann war ich abgedreht am Ende des 2. Tages. Und dann war er wahnsinnig herzlich und wahnsinnig lustig und hat rumgearbeitet und gequatscht mit mir und war total glücklich über die Zusammenarbeit. So. Aber diese 2 Tage war sehr hoch konzentriert und ich war beeindruckt von der Schnelligkeit und von der Varianten, also im Detail auch von der Variantenreichhaltigkeit, die er anbot. Das nimmst du ja so unterbewusst alles mit als junger Schauspieler. und konnte da ganz viel lernen.
Weißt du eigentlich, so 2-3 Tage bei Das Leben der anderen, der Regisseur war nahezu unbekannt, Florian Henkel von Donnersmarck zu dem Zeitpunkt, spürt man sowas, dass das jetzt ein besonderer Film wird, der am Ende den Oscar für besten ausländischen Film bekommt, oder geht man dann einfach zum nächsten Dreh oder isst abends Abendbrot und sagt, heute war ich mal so einem Regie-Erstling, war nicht schlecht?
Mein Highlight war einfach, dass ich mit Ulrich Mühe spielen durfte. Das war auch ökonomisch überhaupt nicht jetzt so ein Drehtag, wo man denkt, dafür lohnt sich dieser Beruf, sondern es war alles eng geschnürt. Und dann habe ich so ein Jahr später mal so Kumpels gefragt, die den Florian kannten, habt ihr mal was von dem Film gehört? Und gesagt, ja, irgendwie gibt es jetzt wohl eine 3. Schnittversion. Und da drehte ich irgendeine Komödie fürs ZDF, glaube ich. Ja, da ist also... Da weiß man noch nicht so genau. Also es war wirklich so unklar. Und dann zog das auf einmal an, dann gab es eine Nachsynchronisation mit Florian und dann war so klar, jetzt geht hier irgendwie, da merkte man, okay, das kriegt gerade ein Gewicht. Dann hat sich ein Verleih gefunden, der das übernommen hat und dann zog das total an. Da kam mir ganz viel zusammen, also vom Timing her so. Und dann merkte man, okay, das Ding, der wird's machen.
Weil wir ein Filmmagazin sind, das muss ich erklären, deswegen bleibe ich ja noch ein bisschen bei Kinofilmen. Sie haben eben gerade die klassischen Namen Stallone und Bruce Willis genannt. Eine Zeit lang haben Sie auch gesagt, haben Sie Bruce Willis Filme ganz bewusst geschaut. Sie müssen mal erklären, warum Bruce Willis für Sie, also was Bruce Willis hat, also ich mag Bruce Willis auch sehr, und ob Sie einen Bruce Willis Film für Einsteiger haben, wo Sie sagen, den muss man auf jeden Fall schauen.
Na, es gibt, oh Gott, wie heißt der, dieses Remake von Fred Zinnemann. Also es gibt Die Hard 1.
Der Schakal.
Und der Schakal, die beiden würde ich sagen. Weil beim Schakal, also Bruce Willis lebt ja von dieser sehr starken, sehr einprägsamen Physiognomie, hat diese Körperkontrolle, hat total raus. Pulp Fiction natürlich sowieso, weil, aber da sind ja alle von Tarantino so wachgeküsst oder so in so einen Federn gebracht. Der schafft es ja immer, dass die Schauspieler so federleicht sind. Und bei Die Hard ist es sozusagen dieses wirklich der Held sein. Und da hat ja Bruce Willis einfach auch eine ganz klare Mechanik entwickelt. Ein paar Techniken, die einfach amerikanisch sind und in so einer Kamera funktionieren. Die auch ein Gegenmodell waren zu diesen ganzen Method-Actern, also die davor in der Generation sind. Wenn du dir anguckst, Al Pacino, De Niro, Dustin Hoffman, Marlon Brando noch früher. Also diese Generation der heute End-70er, 80er-Jährigen, die haben ja richtig Hollywood aufgemischt, Jack Nicholson und so. Und da war das die nächste Generation, dieses krasse amerikanische Mannsbild, also eigentlich die Sohnsgeneration der Vietnamkriegsveteranen. Die nächsten waren ja dann Tom Cruise und so. Und dann eben im Schakal aber trotzdem die Lust, dieses Spielkind zu sein, sich zu verwandeln, immer andere Perücken tragen, immer auch eine andere Stimme einsetzen. Das fand ich bei ihm dann, das ist natürlich, dann hat das nicht diese Virtuosität von einem De Niro oder später dann DiCaprio oder Brad Pitt, aber trotzdem ist das, was man bei Bruce Willis, der hatte irgendwie eine Art von Telegenität, wo ich immer wieder gerne hingegangen bin.
Es ist interessant, dass Sie so sagen, übrigens der Schakal ist eine der wenigen Rollen, wo Bruce Willis mal einen Bösewicht spielt, muss man ja sagen, sonst spielt er immer den Helden. Ne? Ja, das ist ungewöhnlich, dass Sie Gangster. Diesen Film nennen, dass er der Gangster.
Ja, weil er sich permanent neu erfinden musste, das fand ich daran so cool.
Ich kriege mit, also Sie haben viele Filme geschaut, Sie schauen auch viele Filme, weil oft ist ja so, wenn man selber Schauspieler ist, selber Regie führt, kommt, also uns geht es immer so, unseren eigenen Sender hören die Kollegen am wenigsten, was sie zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist, ob es dann so ein schwarzes Loch gibt, dass man als Schauspieler nicht mehr dazu kommt, ins Kino zu kommen. Kommen Sie noch dazu, ins Kino zu gehen?
Viel zu wenig. Also das ist einfach, wenn man Familie hat, die man sehr liebt und dann die Arbeit, dann ist es viel zu wenig. Und es gab dann diese Zeit, wo ich einen Beamer hatte und wo DVDs ja auch sozusagen permanent verfügbar sind. Das ändert sich ja gerade, weil alles in die virtuelle Ebene rutscht, was ich total bedauere, weil ich dann doch immer irgendwie ein Gerät brauche, was irgendwo Netz hat. Also wo du früher die DVD brauchtest oder die VHS-Kassette, brauchst du jetzt ein sehr gutes Netz. Und das nervt mich total. Und ich habe keine Haptik, wo ich entscheide, jetzt gucke ich ihn. Also mir fehlt ich bin ein haptisch erzogener Mensch und ich verstehe das andere und kann das auch, aber das andere ist eine andere Geste. Das ist für mich die große Kinogeste.
Sie trotzdem zufällig, ich hatte das alles verstehen. Ich finde es übrigens auch toll, das geht ein bisschen verloren bei den Streamingdiensten. Bei DVDs oder Blu-rays hast du ganz oft noch einen Audiokommentar, mitunter ist der hilfreich. Ja? Also zum Beispiel beim Paten kann man dann Francis Ford Coppola nochmal mit anhören. Das fällt jetzt gerade wieder weg. Ja? Ich weiß nicht, waren Sie jemand, der auch Audiokommentare mit dazu gehört hat oder ging es zu weit?
Nee, immer mal, wenn es mich interessierte. Also bei Apocalypse Now natürlich, Monty Python natürlich, diese ganzen Monty Python-Leute, was die dann, die haben ja dann manchmal was ganz anderes erzählt. Die haben dann erzählt, wie die Fahrt zu dem Motiv war, was sie für den Film suchten. Und allein diese Fahrt, wie sie diese Fahrt im Auto von Südengland nach Nordengland beschreiben, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was gerade im Film passiert, ist aber so lustig erzählt, dass man gar nicht mehr aufs Bild guckte. So haben die, da haben die ja ganz viel so Sachen gemacht, dass Fische im Aquarium zu sehen sind und dann reden sie über das Sterben der Schwäne in Australien. Also sehr lustig.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich das Gespräch führen durfte.
Che la notte rapì ancora. Cerco la luna nel cielo troppo grande. Vi si riflette il ricordo tu. La ruota gira senza un perché.
Perché?
Ma la fortuna bacerà me
stasera.
Con il destino finisco a fare pugni, poi penso come un sogno nell'aria leggera, ti cerco sei una chimera, una favola della mia infanzia, cambi e mi stai lontana, mi mostri volti meravigliosi, ma nessuno ti appartiene, ti nascondi fra gesti e parole, sei un'illusione d'amore.
Solo con te,
ballo solo con te. Di nuovo fuggi al profumo dell'alba. Attenderò la tua luce con un respiro.
Sento tutto il mare, un confine non apparirà.
Ti vedo già,
ti vedo già, la tua semplicità.
Un giorno là,
un giorno la farò mia.
La farò, giace con te,
giace con te,
il cuore mio è irrequieto, sai. Sogno nell'aria leggera, ti cerco sei una chimera, una favola della mia infanzia, cambi e mi stai lontana, mi mostri volti meravigliosi, ma nessuno ti appartiene, ti nascondi fra gesti e parole, sei un'illusione d'amore, ma oggi ballo solo con te, ma oggi
ballo solo con te.
Italienische Musik ist mitunter am schönsten. Ich höre die immer sehr gern, zum Beispiel in der Sendung Easy Sunday bei Sven und Ufo. Die sind auch Fans von italienischer Musik. Das war La Chimera in einer Interpretation von Francesco Wilking. Und dieses Lied hört man in dem Film Spaziergang nach Syrakus ganz am Ende. Da geht es ja um eine Reise nach Italien, die Hauptfigur Paul, gespielt von Charlie Hübner, macht. Der Film ist jetzt Open Air zu sehen im Kulturhof Grünbacken. Ab morgen startet er regulär, zunächst im großen Kino bei uns im Cinestar in Erfurt. Eine Woche später dann, also am kommenden Donnerstag, wird er auch im Kinoclub am Hirschlachufer zu sehen sein. Und natürlich, Filme werden morgen auch Thema sein, was alles noch anläuft, hier in der unterdessen Ausgabe mit Christine. Und auch im Filmmagazin werden wir speziell auf den Film Spaziergang nach Syrakus auch nochmal genau eingehen, auch in einem neuen Gespräch mit Charlie Hübner. Ich habe hier eine ausgedruckte Zeitung liegen, allein, dass ich das so formuliere. Also ganz klassisch, eine Zeitung, Thüringer Allgemeine. Und gleich schauen wir mal, was da so drin geschrieben steht, aber was auch sonst noch Thema ist, was beispielsweise die Taz schreibt. So viel sei vorweggenommen, es geht um Hitze, es geht um das Klima. Vorher war erstmal Musik von Sisters of Mercy.
Oh.
Interessant, wie man am produzierten Sound erkennt, aus welchem Jahrzehnt das stammen könnte. In dem Fall weiß ich es ja, es stammt aus den 80er Jahren. 1987 erschienen, bis Sisters of Mercy war das. Und das klingt so ein bisschen plechern im Rückblick heute. Also jetzt nicht wirklich schlimm, aber ich finde, der Song selber ist gut, aber den würde man heute ein bisschen satter produzieren. Es klingt, irgendwie klingt es nach 80er. Also vielleicht aber auch gibt es diesen Effekt, weil ich ja weiß, dass es aus den 80ern ist, aber ich glaube, die eben ganz neutral zugehört haben, denen ging es eventuell genauso. Ich habe schon gesagt, ich habe hier die Zeitung ausgebreitet, die wird mir dann immer freundlicherweise von einem Kollegen hereingelegt, in dem Fall die Thüringer Allgemeine vom heutigen Tag, Mittwoch, 19. August, und da blätter ich dann so durch. Es gibt zum Beispiel ein ausführliches Interview mit Andreas Bühl, CDU-Fraktionschef in Thüringen, gleich auf der zweiten Seite, und dann kann man weiter durchblättern. Thüringer mit seltener Krankheit ist weltweit Patient Nummer 54. Für die richtige Behandlung sucht seine Frau weltweit nach Hilfe und stößt an viele Grenzen, wie sie helfen können. Also immer ein wenig etwas Persönliches. Oberhofs Tourismuschef Sauer. Ja, hier merkt man schon, hier soll man, also wenn es online wäre, würde man vom Clickbaiting sprechen, weil die Überschrift erklärt noch nicht, warum der Mann sauer ist. Welche Regionen während der Sommerferien in Thüringen gut gebucht waren und warum in Oberhof trotz Aufschwungs Verärgerung herrscht. Ah, okay. Naja, gut. Ich lese jetzt hier trotzdem nicht weiter. So neugierig bin ich dann nicht. Der dubiose Albanien-Deal des Trump-Schwiegersohns. Hier geht es wahrscheinlich um Jared Kushner. Ja, tatsächlich. Und unser Luxusressort, also das ist dann im politischen Teil in der Mitte versteckt, aber ich lege mal jetzt den Hauptteil beiseite. Wir gucken mal, was in der Erfurter Allgemeinen so Thema ist. Ah, das ist natürlich wirklich wichtig. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, weil das in der Tat im Sommer hier in Erfurt das Top-Thema ist. Der Bau, die Bauarbeiten am Schmidtstädter Knoten, Eisenbahnbrücke rollt über den Schmidtstädter Knoten. Das ist natürlich spektakulär anzusehen und das können wir als Radio nicht machen, aber die Zeitung kann zumindest ein paar Fotos davon abbilden. Das also in der Thüringer Allgemeine Thema, würde ich also, das Lokale würde ich definitiv auch so machen, weil, wie man so schön sagt, das ist gesprächswertig, weil den Schmidtstädter Knoten, das kriegen doch einige mit, dass da Bauarbeiten sind. Dann hat hier die Taz habe ich mal online aufgeschlagen, da gibt es einen Bericht, einen Kommentar von Eva Fischer zum Thema Klimawandel, wie das brutzelt. Und ich möchte mal zumindest in Auszügen hier aus diesem Kommentar zitieren von Eva Fischer. Das Essen hierzulande dürfte wieder teurer werden. Das machen Zahlen deutlich, die der Deutsche Bauernverband am Dienstag, also heute, veröffentlichte. Aufgrund von Dürre und Hitze wird die Getreideernte in diesem Jahr unterdurchschnittlich ausfallen, so der Verband. Um 3,3 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr, ein Rückgang von 7%. Am stärksten betreffen die Ernteausfälle aber Winterraps mit einem Rückgang von 20%, was zusätzlich auf Schädlingsbefall zurückzuführen sei. Auch Heu, Stroh und Futtermittel werden knapp. Demnach müsse man entweder mehr importieren oder den Tierbestand reduzieren. Ergo, die Kosten für tierische Lebensmittel steigen. Damit zeigt sich, worauf die Klimaforschung schon lange aufmerksam macht. Der Klimawandel bedroht unsere Ernährungssicherheit. Hierzulande ist die Landwirtschaft laut Umweltbundesland der fünftgrößte Emittent von Klimagasen mit ungefähr 8,8% der Gesamtemissionen. Emittent also Ausstoßer, wenn man so möchte, von mir nachgereicht. Bei den Landwirtschaftsemissionen handelt es sich allerdings kaum um Kohlendioxid, sondern zu mehr als 95% um das noch klimaschädlichere Methan und Lachgas. Sie werden durch die Bearbeitung der Böden, den Einsatz von Stickstoff, Düngemittel sowie Nutztiere freigesetzt. Dementsprechend gilt eine andere Ernährung als wirkungsvollste Maßnahme zur Treibhausgasreduktion des Sektors, was aber für die stark von der Viehzucht geprägte deutsche Landwirtschaft Einbußen bedeuten würde. So nahm auch Verbandspräsident Joachim Ruckwied bei der Pressekonferenz das Wort Klimawandel nicht von selbst in den Mund. Die Bauernbranche betreibe bereits ambitionierten Klimaschutz, so seine Antwort auf Nachfrage. Statt von der Politik mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verlangen, fordert der Bauernverband lieber ein Sofortpaket. Mehr EU-Millionenhilfen für Düngemittel, ein früheres Auszahlen der meisten Direktzahlungen, Steuer auf Diesel runter, ohne im Gegenzug Klimazusagen machen zu wollen. Eine Zukunft der Landwirtschaft auf einem wärmer werdenden Planeten sieht anders aus. Kommentiert Eva Fischer, könnt ihr auch in Ruhe alles nochmal nachlesen unter taz.de, Klimawandel, wie das brutzelt. Und gleich beschäftigen wir uns nicht mit dem Klimawandel, sondern mit dem Altern. Dann gibt es wieder die Wissenschaftsecke.
Mir wurde übel mitgespielt, doch ich bin immer noch da. Und ich bin nicht unten, ich bin nicht verschwunden. In der U-Bahn-Station und in dunklen Gassen wurde ich gejagt, doch ich war nicht zu fassen. Man zählte mich an und man zählte mich aus. Ich klopf den Staub von meiner Jacke und dann geh ich nach Haus. Und ich bin nicht unten, ich bin nicht verschwunden. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine
die Stadt, allein und ohne Ziel. Und ich traf auf einen Mob, dem mein Gesicht nicht gefiel. Sie schubsten mich rum und sie brüllten mich an. Doch ich bekämpfte meine Furcht und sie kamen nicht durch. Und ich bin nicht unten. Ich bin nicht unten. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen.
Ist was dran. Man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Das geht doch nicht. Musik von Superpunk. Und Grüße gehen raus an den Hörer und sehr geschätzten Kollegen Reino, der aktuell kurzzeitig erkrankt ist, aber der definitiv wiederkommen wird und hier auch am Mikrofon steht. Und seine Rubrik, die hören wir sehr gern, die Wissenschaftsecke, die sich damit beschäftigt mit bestimmten Phänomenen, die wir vielleicht kleinen Kindern zum Beispiel nicht so einfach erklären können. Da merken wir immer bei Kinderfragen, so genau weiß ich dann doch nicht Bescheid. Und heute geht es in der Wissenschaftsecke um das Thema alt, älter, am ältesten, älter werden.
Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In der heutigen Wissenschaftsecke beschäftigen wir uns wieder einmal mit dem Altern. Dabei hat die heutige Folge im Grunde genommen zwei Teile. In einem ersten Teil beschäftige ich mich mit zwei Methoden, die bei der Forschung eingesetzt werden und mit einigen objektiven Forschungsergebnissen. Und in einem zweiten Teil geht es dann eher um die psychologische Seite des Alterns. Fangen wir mit den Methoden an, mit denen das Altern erforscht wird. Dafür bietet die Natur eine Fülle von Ansatzpunkten. Einer davon ist die Betrachtung von Modellorganismen, an deren Besonderheiten Altersprozesse betrachtet und erforscht werden. Der Begriff Modellorganismus darf dabei nicht missverstanden werden. Es geht um reale Organismen aus dem Tierreich, die ganz anders altern, als wir es zum Beispiel tun. Zwei Tiere stellen hierbei gewissermaßen extreme Gegenbeispiele dar für die Geschwindigkeit, mit der sie altern. Das eine ist ein ganz besonders schneller Alterer. Es ist ein Fisch, der den Namen türkiser Prachtgrundkerpfling oder Killifisch trägt. Das ist ein sehr kleiner, bis etwa 6 cm langer Fisch, der in Südafrika vorkommt und der vermutlich eine der geringsten Lebenserwartungen von Fischen überhaupt hat. Er stirbt nämlich im Alter von etwa 3 bis 4 Monaten. Und genau deshalb kann man an ihm insbesondere die biologischen Faktoren des Alterns, aber auch einer möglichen Lebensverlängerung studieren. Forschende des Leibniz-Instituts für Alternsforschung, Fritz-Lippmann-Institut in Jena, haben mit verschiedenen Analysemethoden herauszubekommen versucht, welche Schlüsselmerkmale die Immunalterung bei diesem Fisch ausmachen. Denn das Immunsystem verliert mit zunehmendem Alter an Wirksamkeit. Und deswegen ist dieses Wissen unverzichtbar, wenn es um die Frage geht, wie man dieser Entwicklung entgegenwirken kann. Eine der zentralen Ergebnisse der Studie ist das Vorhandensein einer ausgeprägten systemischen Entzündungssignatur in älteren Fischen. Ähnliche Entzündungssignaturen sind bei alternden Säugetieren und Menschen auch bekannt und sie stehen mit einer Vielzahl von altersbedingten Erkrankungen in Verbindung. Die Forschenden haben dann mit Zellkulturen versucht, die jugendliche Immunantwort im Reagenzglas gewissermaßen wiederherzustellen. Und das ist mit einem sogenannten Senolytikum auch teilweise gelungen. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Wirkstoffen, die den Tod von alten Zellen auslösen und damit den Alternsprozess des Organismus verlangsamen, sowie altersbedingten Krankheiten vorbeugen können. Obwohl die Studie detaillierte Einblicke in die Immunalterung im hämatopoetischen System liefert, blieben wichtige Fragen offen. Zum Beispiel ist noch unklar, wie stark diese Veränderungen die Alternsprozesse in anderen Organen beeinflussen. Parallel zu der Studie haben die Forschenden übrigens eine öffentlich zugängliche Multi-Omics-Plattform namens KIAMO eingerichtet. Das steht für Killifish Immune Aging Multi-Omics. Diese Plattform stellt der internationalen Forschungsgemeinschaft umfangreiche molekulare Datensätze für eigene Forschungen zur Verfügung. Ein anderer Modellorganismus ist das glatte Gegenteil des Killifischs. Es handelt sich um den Grönlandhai, dessen Lebenserwartung auf bis zu 400 Jahren geschätzt wird. Er ist deswegen ein besonders gutes Anschauungsbeispiel für die Frage, welche Alterungsprozesse bei ihm verlangsamt sind. Studien an langlebigen Tierarten haben nämlich gezeigt, dass diese Arten oft über besonders leistungsfähige Systeme zur DNA-Reparatur, zur Tumorabwehr und der Regulation des Immunsystems verfügen. Erste genomische Analysen des Grönlandhais deuten darauf hin, dass Gene, die mit der Entzündungshemmung, dem Krebsschutz und der Stabilisierung zellulärer Prozesse in Verbindung stehen, auch bei dieser Art eine zentrale Rolle spielen. Ein internationales Forschungsteam von der Scuola Normale Superiore in Pisa in Italien und dem gerade schon erwähnten Leibniz-Institut für Alternsforschung, Fritz-Lippmann-Institut in Jena, hat nun erstmals systematisch alternsbedingte Veränderungen im Herzgewebe des Grönlandhais genauer untersucht. Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage, ob der Grönlandhai vor typischen Anzeichen der Herzalterung geschützt ist oder ob er in der Lage ist, die schädlichen Auswirkungen des Alterns zu kompensieren. Das Ergebnis dieser Untersuchung entsprach nun allerdings den Erwartungen nicht. Professor Alessandro Cellerino von der Scuola Normale Superiore in Pisa hat das wie folgt formuliert, ich zitiere ihn. Alles in allem zeigten die analysierten Proben des Grönlandhais deutlich erkennbare Anzeichen klassischer Alternserscheinungen auf molekularer und Gewebeebene, die belegen, dass auch bei dieser Art Alternsprozesse im Herzgewebe stattfinden. Zitat Ende. Auffällig jedoch ist, dass diese strukturellen und molekularen Veränderungen offenbar nicht mit einem entsprechenden Funktionsverlust einhergehen. Im Rahmen früherer Genomuntersuchungen zum Grönlandhai konnte allerdings gezeigt werden, dass er gut entwickelte Mechanismen besitzt, um Schäden an seiner DNA zu reparieren und das Erbgut stabil zu halten. So wurden unter anderem Veränderungen in Genen festgestellt, die an der DNA-Reparatur und dem Zellschutz beteiligt sind. Einige davon lagen gar in Form zusätzlicher Genkopien vor. Diese könnten dazu beitragen, genetische Schäden effizienter zu erkennen und zu korrigieren und so die Zellen über sehr lange Zeiträume hinweg zu schützen. Also legen die Studienergebnisse nahe, dass der Grönlandhai nicht deshalb extrem alt wird, weil er dem Alternsprozess entgeht, sondern weil er die Folgen des Alterns über sehr lange Zeit hinweg wirksam abpuffern kann. Seine Langlebigkeit ist demnach vor allem Ausdruck einer hohen biologischen Widerstandsfähigkeit, die es ihm ermöglicht, seine Körperfunktionen trotz fortschreitender Zellschäden weitgehend aufrechtzuerhalten. Dass nicht nur Menschen insgesamt unterschiedlich schnell altern, war bekannt. Manche wirken jünger, manche älter als ihr Alter laut Geburtsdatum. Zwei Folgefragen stellen sich. Erstens, kann man das messen? Und zweitens, gilt das nur für den Menschen insgesamt? Forschende am ZEM, Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und am Ludwig-Boltzmann-Institut for Network Medicine der Universität Wien sind diesen Fragen nachgegangen. Sie haben dafür mehr als 25.000 Gewebeproben aus 40 verschiedenen Gewebearten analysiert und mit einer künstlichen Intelligenz kombiniert, um herauszubekommen, wie sich durch das Altern die Gewebestruktur verändert. Dabei zeigte sich, dass die Architektur unserer Organe sich wie ein stiller Zeitzähler lesen lässt. Ohne dass die künstliche Intelligenz explizit darauf trainiert wurde, erwies sich das Alter als der wichtigste Faktor, der das Erscheinungsbild von Gewebe über alle 40 Gewebearten hinweg prägt. Auf dieser Grundlage entwickelten die Forschenden sogenannte Gewebeuhren, Vorhersagemodelle, die das biologische Alter einer Person anhand ihres Gewebes schätzen können, und zwar für jedes einzelne Organ. Die Modelle erreichten einen durchschnittlichen Vorhersagefehler von lediglich 4,9 Jahren und waren bestehenden DNA-basierten Altersschätzungen überlegen, wenn es um die Erkennung gewebespezifischer krankhafter Veränderungen ging. Das vorhergesagte biologische Alter zeigte zudem starke Zusammenhänge mit bekannten Merkmalen des Alters wie Telomerverkürzung, Gewebepathologien oder der Anzahl chronischer Erkrankungen. Die Analyse zeigte, dass das Alter nicht gleichmäßig verläuft. Einige Gewebe, darunter Lunge, Niere, Bauchspeicheldrüse und Nebenniere, zeigten bereits zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr erste Anzeichen beschleunigter Alterung. Andere folgten komplexeren Verläufen, mit Phasen beschleunigter Alterung erst später im Leben. Besonders auffällige Veränderungen zeigte etwa die Gebärmutter rund um die Menopause. Die Forschenden fanden außerdem deutliche Zusammenhänge zwischen gewebespezifischer Alterung und Erkrankungen oder Lebensstilfaktoren. Nierenversagen ging etwa mit beschleunigten Alterungssignalen in mehreren Geweben einher, während sich Diabetes besonders ausgeprägt in der Bauchspeicheldrüse zeigte. Nun kann man nicht immer Gewebeproben ziehen. Deshalb verknüpften die Forschenden Genexpressionsprofile aus Blutproben mit den histologisch bestimmten Altersabweichungen derselben Personen. Auf dieser Grundlage entwickelten sie Modelle, die das biologische Alter einzelner Gewebe allein aus Blutproben vorhersagen können. Das war ein konzeptioneller Sprung, erklärt der Co-Erstautor Ivar Buljan. Ich zitiere ihn weiter: Wir nutzen die Sprache der Gewebealterung, die wir aus Bildern gelernt haben, und übersetzen sie in etwas, das aus einer gewöhnlichen Blutprobe abgelesen werden kann. Zitat Ende. Altern ist also nicht einfach eine Frage des chronologischen Alters. Ein anderer aus der Gruppe, Yimin Zeng, sagt vielmehr, ich zitiere ihn, verschiedene Organe altern auf unterschiedliche Weise und diese Prozesse scheinen sowohl von systemischen als auch von gewebespezifischen Faktoren geprägt zu sein. Zitat Ende. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Gewebearchitektur viele der molekularen und physiologischen Veränderungen integriert, die mit Alterung und Krankheit verbunden sind. Künftig könnten solche Ansätze zu minimalinvasiven Diagnoseverfahren beitragen, die den Gesundheitszustand von Organen und das Fortschreiten von Krankheiten über Bluttests überwachen. Mit zwei anderen Studien konnte ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Psychologin Christina Ristl von der Universität Wien zeigen, dass es nicht nur darum geht, was wir im Hinblick auf unser Alter tun, sondern dass ganz maßgeblich auch ist, was wir von unserem Alter erwarten. Um herauszufinden, ob Erwartungen das spätere Sozialleben tatsächlich beeinflussen, begleiteten die Forschenden 459 Erwachsene zwischen 30 und 80 Jahren über einen Zeitraum von 10 Jahren. Zu 3 Messzeitpunkten erfassten sie, wie sich die Teilnehmenden ihr eigenes Sozialleben im Alter vorgestellt haben. Etwa, ob sie mit den engen Familienbeziehungen, guten Freundschaften oder sozialem Engagement rechneten. Und wie viel Zeit sie tatsächlich dann mit Familie, FreundInnen oder freiwilligen Aktivitäten verbrachten. Entscheidend war die Richtung des beobachteten Zusammenhangs. Nicht ein aktives Sozialleben führte zu positiveren Erwartungen an das Alter, vielmehr gingen positivere Erwartungen dem späteren Verhalten voraus. Menschen, die davon ausgingen, auch im Alter ein erfülltes Familien- oder Freundesleben zu haben, verbrachten Jahre später tatsächlich mehr Zeit mit Familie und FreundInnen. Besonders deutlich zeigte sich dieser Zusammenhang bei familiären Beziehungen im höheren Erwachsenenalter. Dass Erwartungen übrigens nicht nur langfristig, sondern auch im Alltag eine Rolle spielen, zeigte die zweite Studie. Dafür begleiteten die Forschenden 109 Erwachsene zwischen 50 und 85 Jahren über 2 Wochen durch ihren Alltag. Jeden Abend berichteten die Teilnehmenden, wie sie ihre sozialen Begegnungen erlebt hatten und wie sie ihr eigenes Älterwerden an diesem Tag wahrgenommen hatten. Und auch hier zeigte sich ein klares Muster. An Tagen, an denen Menschen ihr eigenes Älterwerden positiver wahrnahmen, erlebten sie auch ihre sozialen Begegnungen positiver. Standen dagegen altersbezogene Verluste im Vordergrund, wurden soziale Begegnungen häufiger als belastend erlebt. Und diese negativere Wahrnehmung hielt sogar bis zum nächsten Tag an. Umgekehrt veränderten einzelne soziale Begegnungen die Wahrnehmung des eigenen Älterwerdens jedoch nicht. Die gute Nachricht aus diesen Befunden ist, Altersbilder sind nicht festgelegt. Sie verändern sich im Lauf des Lebens und können auch bewusst beeinflusst werden. Ein wichtiger Schlüssel dazu ist Wissen. Viele Menschen überschätzen beispielsweise, wie häufig Einsamkeit im Alter tatsächlich ist, obwohl sich die große Mehrheit älterer Menschen sozial eingebunden fühlt. Gerade weil Altersbilder veränderbar sind, könnten sie auch ein bislang wenig beachteter Ansatzpunkt für Prävention sein. Einsamkeit und soziale Isolation werden derzeit in Österreich ebenso wie international zunehmend als gesellschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderung diskutiert. Die Ergebnisse dieser beiden Studien aus Wien legen nahe, dass neben dem Ausbau sozialer Angebote auch die Vorstellungen berücksichtigt werden sollten, die Menschen von ihrem eigenen Älterwerden entwickeln.
voller Angst. Ein Lichtblick, dass es sich ändern kann. Und damit fängt es an. Status quo vadis, stets dem Leben zu.
Und das war die Wissenschaftsecke mit Reino. Diesmal ging es um das Thema Altern. Und das war es auch mit dieser Ausgabe von Unterdessen an diesem Mittwoch. Und wo es eine Mittwochs-Unterdessen-Ausgabe gibt, gibt es auch morgen eine Donnerstags-Unterdessen-Ausgabe. Dann steht hier Kollegin Christin. Es gibt wie immer die Filmvorstellung der Woche. Ein bisschen haben wir heute schon reingeschnuppert. Außerdem geht es um rechte und rechtsextreme Aktivitäten in Thüringen. Es wird ein Gast erwartet von der mobilen Beratung in Thüringen, Mobit. Und dann gibt es natürlich noch einige Veranstaltungshinweise auch fürs Wochenende. Schaltet also spätestens dann wieder ein, aber am besten hört jetzt einfach weiter Radio frei und wir hören uns auch wieder. Macht's gut, mein Name ist Reinhard.
Radio frei.
Hopeful days and stormy nights. I ain't got much to win, not much to lose. Under the burden of my loneliness, it feels so hard to win, so hard to lose. I wanna join my collection of stamps when I'm 6 feet under the ground. Lonely streets and dusty roads. Lord, it's a long way to go back home. Under the burden of your heartless stone, you shrug your shoulders as I decompose. Please keep an eye on those redhead boys. Someday they'll play drum on my shin bones. Now you're chewing gum on my coffin. Take me where I long to be. I can't believe that you want me to wear the evening tales that would fit my corpse. I don't need a tuxedo. There's no bouncer in the afterworld. I only just left my dying bed, and you're making curtains out of my we'll be right back.
let's all have a real good time together. One, two, three, let's go!
Doesn't wanna go and never seen. Nothing I've forgotten years. Like a little serious. Give me a real silver scene. Spirit in my PTSD. Give a lot of hope I receive. Heaven sent TNT. Can't go further. Lost it. I can't go losing my mind. Remember the lead how I tried. Burning a PASD, recall our little day, a little night that dropped in hay, dropped in a heaven fantasy. Heaven knows what I'm gonna do, living in a lonesome avenue. Darling, a PASD, go with the love I receive. KRIELEISON. Everybody has a goddamn straight, everybody has a TIU. As things that ever do, thinking of a real avenue. What matters is the love that you give.